Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Willkommen im Nova Club.
Mit Dominik Schottner am Mikro und ausnahmsweise haben wir mal ganz kurz Werbung heute hier.
Frauen sind zum Kinderkriegen da. Gehören in die Waschküche. Wie Amateurfußball. Nur in Zeitlupe. Aber weißt du was? Wir brauchen keine Eier. Wir haben Pferdeschwänze.
Das ist der Ausschnitt einer Werbung der Commerzbank, beziehungsweise eigentlich muss man sagen, für die Fußballnationalmannschaft der Frauen. Und der Grundtenor dieser Werbung ist, ihr kennt uns nicht, tja, dann lernt ihr uns jetzt eben kennen. Und das ist nicht das einzige Beispiel für politisch oder gesellschaftlich aufgeladene Werbung. Auch Gillette, ein eigentlich Rasierklingenhersteller, hat es gemacht. Warum und wie, das lassen wir uns in diesem Ab21-Podcast von einem der dafür zuständigen Werber erklären. Und wir hören Daniel, der Teil eines Gillette-Clips war.
Ich find's einfach nice.
Das erste Wort hat aber unsere Hörerin Tilla Cross, die hat für ihre Bachelorarbeit eine Kampagne von Gucci untersucht, die von den 68er-Studierenden Protesten in Frankreich inspiriert waren.
Richtig. Das Kernstück ist so ein Videoclip, ein bisschen länger als eine Minute. Darin stellen Models, gekleidet in die neueste Kollektion, ja, Demonstrationsszenen, die Besetzung der Sorbonne und eben
diese Szenen,
die
Uni in Paris,
ganz genau, richtig, die an das 68er-Lebensgefühl erinnern da.
Mhm.
Und als ich auf diese Kampagne aufmerksam geworden bin, habe ich gerade auch ein Thema für meine Bachelorarbeit gesucht. Ich dachte mir so, ich möchte irgendwie über Ästhetik und Marketing schreiben, weil mich das interessiert.
Mhm.
Und als ich dann dieses Video gesehen habe, dachte ich so, wie krass eigentlich. Du hast einen riesigen globalen Luxusmodekonzern, der mit 68 Bildern wirbt, die ja bekannterweise sehr konsum- und kapitalismuskritisch waren.
Hat dich aufgeregt?
Hat mich aufgeregt und einfach dieses Paradox wollte ich gerne untersuchen.
Hm. Wie bist du dann vorgegangen? Also hast du erstmal dich ausgekotzt in deiner WG-Küche und zu deinen Freunden gesagt, das kann ja wohl nicht wahr sein?
Tatsächlich war es so, dass ich das Video, einen YouTube-Link mit Freunden geteilt habe und wir dann echt so waren so, okay, krass, das ist schon irgendwie... Also es ist ein spannendes Thema, weil es ist auch ziemlich schlau gewählt, aber...
Auf jeden Fall, ja. Also dass die irgendwas nicht absichtlich machen, davon kann man jetzt mal nicht ausgehen. Wie bist du dann vorgegangen? Also war nur dieses Video Grundlage deiner Forschung dann oder hast du noch andere Beispiele rangezogen?
Also ich habe mit Freunden über das Thema geredet, aber bei so einer Arbeit muss man ja auch immer das Thema eben eingrenzen. Deswegen habe ich gesagt, okay, ich konzentriere mich wirklich auf diese eine Kampagne, weil sonst macht man ein ganzes Fass auf. Aber natürlich habe ich im Zuge meiner Recherche mir noch andere Kampagnen angeguckt und bin auf sie aufmerksam geworden, ob das jetzt Nike, Levi's, Dior, Chanel, Gillette.
Die bedienen sich alle. Gillette kommen wir heute im Laufe des Podcasts auch noch drauf. Die haben einen ganz besonderen Angang, über den wir heute auch noch sprechen werden. Was ist dir dann im Zuge deiner Arbeit dann aufgefallen? Also was war das Besondere an dieser Arbeit dann?
Also das Besondere war, dass sich insofern meine These bestätigt hat, dass es eben diese Tendenz hin zu politischen Statements in der Werbung gibt. Und ich habe auch einfach diesen Prozess untersucht, wie hat sich die Werbeindustrie entwickelt. Was möchte die Zielgruppe von Gucci? Was ist denen wichtig? Das sind ja die Millennials und der Generation Z. Und welche Prozesse liegen dahinter, sodass eben so eine Kampagne, in der Protestdarstellungen vorkommen, heute aktuell ist.
Gibt es denn irgendjemand von offizieller Seite von Gucci, der sich dazu geäußert hat, warum die sich gerade dieses Thema ausgesucht haben? Weil ich meine, die könnten ja auch, wie sie es jahrzehntelang gemacht haben, einfach Frauen, die dem aktuellen Schönheitsideal entsprechen, oder Männer hinstellen und die Klamotten anziehen und Ende.
Also passenderweise war ja Mai 2018 50 Jahre 68. Das ist ja auch immer gerne ein Anlass, um was aus einem Ereignis zu machen. Und außerdem gibt es seit 2015 bei Gucci ein neues Duo an der Spitze. Alessandro Michele als Chefdesigner und Marco Bizzarri als CEO. Und die haben quasi das ganze Gucci-Image einmal umgekrempelt und Gucci eine komplett neue Ästhetik verpasst. Und die wir wollen sich als, ja, so ein bisschen als Rebell in der Modeindustrie stilisieren. Und da passt 68 natürlich super gut dazu und die Gegenkultur.
Funktioniert das?
Ja.
Ja?
Funktioniert.
Ich sehe bei mir im Kiez öfter mal so kleine halbstarke Jungs mit so Gucci-Klamotten rumrennen. Also das wundert mich manchmal, ehrlich gesagt, ein bisschen. Für die sind die 68er wahrscheinlich so weit weg wie der Mond, ehrlich gesagt.
Ja, naja, gut, ja. Das ist dann nochmal wahrscheinlich eine ganz andere Sparte, die sind dann wahrscheinlich eher beeinflusst durch die Hip-Hop-Szene, durch die Rapper und so weiter,
ja,
dass es da kommt. Ich glaube, Bei Gucci geht es ja auch ganz viel darum, wenn du viel Geld hast, kannst du dir alles kaufen. Wie unterscheidest du jetzt dein Produkt von den anderen? Das hat ja jede Marke dieses Problem.
Klingt so ein bisschen, als wäre das eigentlich so ein bisschen schief. Also diese Proteste, die du angesprochen hast und das Image der Marke passen ja, wie du ja auch schon gemerkt hast, nicht so richtig zusammen. Jetzt mal losgelöst von dieser Firma, dieser Marke, was hältst du denn davon, wenn Marken mit solchen Protestaktionen werben oder sie vielleicht sogar nachspielen?
Schwierig, oder sagen wir mal so, tendenziell ist es natürlich super, wenn etwas visuell dargestellt wird. Wenn das eben Protest ist, wenn das so ein bisschen anti ist, wenn das so gegen das Establishment geht, aufmerksam machen für eine Sache. Aber wenn es nur auf den rein ästhetischen Gehalt reduziert wird, wie eben bei dieser Kampagne, dann sehe ich das sehr kritisch, wie gesagt, weil ich finde, dass konkrete Forderungen oder ja das Adressieren von Missständen eigentlich immer mitschweben muss, mitgehen muss bei so einer Kampagne, denn schließlich ist es Werbung, ein öffentlichkeitswirksames Medium und hat damit auch eine unglaubliche Verantwortung.
Sag mal, bei dem Ganzen, was wir jetzt besprochen haben, trägst du eigentlich selber Gucci? so lange schon gewartet.
Da muss man einmal kurz ironisch auflachen. Also dadurch, dass ich ja Studentin bin, kann ich mir das als allererstes erstmal gar nicht leisten.
Ach du, es gibt auch Studierende, die dank einer schwarzen MX alles kaufen können. Aber du kannst und willst es vielleicht auch gar nicht?
Nee, es trifft, muss ich ehrlich sagen, nicht ganz meinen Geschmack. Die Ästhetik, wenn man sich das mal anguckt, ist sehr schrill, bunt, kitschig.
Ja.
Klar, also naja, es ist Geschmackssache,
viele Dinge. Wir haben ja vorhin schon mitbekommen, dass du die Werbung, die Gucci verwendet, sozusagen die Formensprache, die Bildsprache der 68er Studierendenrevolution aus Frankreich, um seine Luxusgüter zu bewerben. Du findest das doof, wenn ich das mal so kurz zusammenfasse, weil es nicht so richtig zusammenpasst. Wenn es jetzt Werbung ist und deren Zielsetzung dir irgendwie besser in den Kram passt, wo du politisch vielleicht auch eher dahinter stehen könntest, fändest du es dann in Ordnung, wenn Werbung politisch ist?
Absolut.
Ja?
Also ich finde, dadurch, dass Werbung eben uns immer und überall umgibt und dadurch, also so als Raum konstruierter Sichtbarkeit, Evidenzen schafft.
Oh, das klingt ganz toll nach Kulturwissenschaften. Als, sag's nochmal, als Raum konstruierter Sichtbarkeiten.
Genau, fungiert.
Schön.
Und ist es einfach so, dass Sichtbarkeiten Evidenzen schaffen, also Selbstverständlichkeiten und dadurch, dass uns Werbung eben immer und überall umgibt, beeinflusst es auf bewusste oder unbewusste Art einfach, wie wir sehen und denken. Und deswegen finde ich es absolut wichtig.
Aber fällt dir irgendwas auf? Heute ist ja feuerfrei, weil wir über Werbung sprechen. Du darfst jetzt also mal was nennen, was dich in letzter Zeit beeinflusst hast, wo du gesagt hast, ach ja cool, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, aber das Produkt ist jetzt irgendwie mit deren der politischen Botschaft gekoppelt. Ich meine, es machen ja mittlerweile viele, ne? Also Kondome werden politisch, werden politisiert zum Beispiel. Smoothies werden natürlich politisiert.
War doch jetzt auch gerade ganz groß in den Medien diese Luxussteuer auf Periodenprodukte.
Genau, weil es im Bundestag zum Beispiel. Ja, weil es eine Petition dazu gibt. Genau. Lässt sie, sowas beeinflusst dich? Dein Konsumverhalten?
Beeinflusst durchaus mein Konsumverhalten. Also zumindest selbst wahrscheinlich eher unbewusst. Also gerade wenn eine Kampagne gelungen ist oder auch nicht gelungen ist, dann ist es auf jeden Fall so, dass ich das mit meinen Freunden teilen. Die wissen, ich interessiere mich dafür. Die schicken mir dann was. Wir reden drüber und sagen entweder, ey, super Aktion, wie jetzt zum Beispiel eben das mit diesem Tampons werden in einem Buch verkauft, um halt diese Luxussteuer in Anführungszeichen mal zu umgehen. Das ist natürlich klasse.
Wenn du da bei deinen Freundinnen und Freunden schon als die Fachfrau für diese Sache angesehen wirst, dein Studium hast du das erste zumindest schon mal abgeschlossen. Willst du auch in die Richtung gehen beruflich?
Ich fände es auf jeden Fall spannend. Also ich habe mich da jetzt so privat schon mehrere Jahre das irgendwie immer so sukzessive mitbekommen und Marketing, Kommunikation sind irgendwie Felder, die sich deutlich abzeichnen.
Dann wünsche ich dir viel Erfolg bei diesem Weg. Tilla Cross, ab 21 in Deutschlandfunk Nova-Hörerin, hat uns erklärt, wie Werbung politische Ideen und Bilder aufgreift und, kann man nicht anders sagen, auch ein Stück weit für seine Zwecke gebraucht. Danke, Tilla, für den Besuch.
Gerne, danke.
Deutschlandfunk.
Willkommen. Kurze Frage. Wer wirbt hier wofür?
Ich bin Daniel und trainiere heute die Kids, damit sie nicht auf der Straße abhängen. Für mich ist es männlich, jemandem dabei zu helfen, sein Leben auf die Reihe zu kriegen.
Ja, die Auflösung ist, es geht hier um Rasierklingen. Genau, eine lange Zeit sehr männlich besetztes Produkt. Da waren Stoppeln zu sehen vom Bart und dann kamen diese Klinge und die Stoppeln einfach weggemacht und dann war die Haut wieder super schön glatt. Vergangenes Jahr gab es dann so eine, sagen wir, 180-Grad-Drehung und da wurden in Deutschland nämlich eine Reihe kleiner Clips gepostet, unter anderem eben von Daniel. Die Firma Gillette, kann man an dieser Stelle schon mal nennen, hat gesagt, das ist jetzt Vergangenheit, was wir damals gemacht haben. Wir wollen die Rollenklischees der Vergangenheit jetzt mal ein bisschen hinter uns lassen. Und der Mann, den wir eben gehört haben, den haben wir in ein Studio in seiner Heimatstadt Bremen gelockt, um zu erfahren, warum er bei dieser Rasiererwerbung mitgemacht hat.
Ja, die Agentur ist auf mich zugekommen und die sind halt, also haben im Internet recherchiert, nach Idolen, männlichen Idolen in Deutschland gesucht und ich dachte erstmal, das wäre irgendwie Spam oder keine Ahnung, ein Scherz, als ich die Mail gelesen habe und dann habe ich zurückgerufen und ja, hat mich eine nette Dame aufgeklärt, wie das aussieht und ja, dann war ich sofort Feuer und Flamme.
Man muss sagen, du bist jetzt nicht Model oder Schauspieler oder so, sondern du bist eigentlich vom Beruf her, ich nenne es jetzt mal vereinfacht, eine Art Streetworker. Deine Projektleiter bist du bei der Organisation Hood Training, wo Kinder und Jugendliche, sagen wir, sinnvolle Freizeitbeschäftigungen aufgezeigt kriegen bekommen. Zum Beispiel Sport, anstatt dass sie auf der Straße Drogen nehmen oder kriminell werden. Kann man das so kurz zusammenfassen?
Ja, also ich bin eher der Visionär, der Aktivist, der die Kids zum Movement quasi bewegt.
Und da siehst du dich als Vorbild und deswegen haben die dich angesprochen.
Genau.
Was hältst du denn davon, dass so eine Marke, die eigentlich ja Rasierklingen, ist ja irgendwie auch ein relativ banales Produkt, dass die zu dir kommen und sagen, hey, erzähl uns mal, was für dich männlich ist. Wir verkaufen damit zwar Rasierklingen, aber du kommst irgendwie cool rüber. Wie findest du das?
Ich finde es einfach nice. Also, dass sie auch normale Menschen wie mich ansprechen und dass sie mir halt quasi damit die Möglichkeit gegeben haben, so richtig krass Promo zu machen im Fernsehen und auch online und ja.
Also du siehst es als Werbung für dich und deine Organisation?
Genau.
Okay, du fühlst dich also nicht benutzt von dieser Marke?
Nicht wirklich. Also die haben das natürlich ausgenutzt oder beziehungsweise benutzt, aber ich habe halt den Mehrwert für uns da, also für das Movement, für unsere Bewegung halt drin gesehen.
Wie war das denn bei dir? Du bist, wenn man das so sagen kann, du warst selber mal ein bisschen auf der schiefen Bahn unterwegs, hast die falschen Leute kennengelernt, hast Drogen genommen, hattest auch zu viel Zeit. Wie kamst du da am Ende raus?
Das war so eine Fügung und zwar ist eine lange Story mit Migration und so weiter und so weiter und meine Eltern sind halt, also letzten Endes für meine Eltern, weil ich durfte nicht verkacken wie andere und mit meinem Bruder ist es auch nicht so glücklich verlaufen und dann dachte ich, wenn ich auch noch irgendwie auf der schiefen Bahn lande und keine Ahnung, Knast rein, Knast raus und sowas, das ist gar nicht cool für meine Eltern und deswegen habe ich mich da verantwortlich gefühlt, etwas Vernünftiges aus meinem Leben zu machen.
Was hat da den Anlass gegeben? Oder wer hat dich dazu gebracht, da was Vernünftiges zu machen?
Einige gute Freunde, mit denen ich zusammen dann quasi mich geändert habe, aufgehört habe zu rauchen und ja, den sportlichen, gesunden Weg eingeschlagen habe. Der Glaube, also ich habe mich halt viel mit Glauben, mit Religion auseinandergesetzt. Habe dann angefangen, letzten Endes an mich selbst zu glauben, zu meditieren, zu beten. Das und ja, das waren halt mehrere Gründe.
Glaubst du, wenn das Ganze damals gemacht worden wäre mit jemand anders, du warst damals Jugendlicher, der jetzt so alt gewesen wäre wie du jetzt vielleicht, dass dir so eine Werbung geholfen hätte? Hätte die Motivation sein können für dich?
Denke ich schon, auf jeden Fall. Ich hatte ja auch sehr viele Idole so im Internet, YouTube und so weiter, die ich mega gefeiert habe, die dann quasi in den USA so Streetworkout gemacht haben, also an den Stangen trainiert haben. Also einige Leute haben mich auf jeden Fall inspiriert. Oder Manny Pacquiao, also der Boxer. Es gibt auf jeden Fall sehr viele so Vorbilder, die man nur durch Medien halt quasi kennenlernt. Und das hatte auf jeden Fall eine sehr, sehr große Wirkung auf mich.
Daniel Magel, Projektleiter von Hood Training aus Bremen, hat für Gillette Werbung gemacht, die mit alten Rollenklischees aufräumen wollte, um ganz nebenbei natürlich auch ein paar Rasierklingen zu bewerben. Und ob sich Daniel davon so ein bisschen missbraucht fühlte, das hat er uns in diesem Interview erklärt. Der Mann, der sich das Ganze mit ausgedacht hat, der wird uns gleich erklären, was sich die Marken und auch die Werber dabei denken.
Deutschlandfunk Nova.
Vor ein paar Wochen hat die Outdoor-Firma Patagonia klargestellt, wir verkaufen unsere Klamotten nicht mehr an alle und jeden und vor allem schon nicht an bestimmte Banker und Banken der Wall Street. Hintergrund ist, dass die Produkte von Patagonia da sehr beliebt sind bei den Bankern, aber eben manche Banken nicht so sehr, vor allem weil die nicht so umweltbewegt und nicht so politisch engagiert sind wie die Chefs und Chefinnen von Patagonia selbst. Und deswegen gibt es für die Banker jetzt eben keine grauen Fleecewesten mehr. Das ist keine klassische Werbung, aber es ist ganz klar, hier setzt eine Marke bewusst eine politische Duftmarke, auch wenn sie weiß, das kann sie einerseits Umsatz kosten, aber es könnte im besten Fall natürlich auch Umsatz generieren. Marken von heute, von denen wird mehr als je zuvor, würde ich sagen, Haltung erwartet. Und einer, der einer Marke eine Haltung verpasst hat, die man zuvor vor allem mit scharfen Klingen assoziiert hat, ist Patrick Benner, Chef der Agentur Artus Interactive. Er hat für den deutschen Markt eine Kampagne für die Rasiermarke Gillette gemacht. Ziel der Clips mit den echten Menschen war, zu zeigen, dass Rollenklischees der Vergangenheit angehören, dass für das Beste im Mann eben nicht nur Rasierklingen, sondern deutlich mehr ist. Ist das glaubwürdig oder ist es am Ende doch nur Werbung, nur halt ein bisschen smarter? Das habe ich Patrick gefragt, habe ihn bei sich in der Agentur erreicht und ihn gefragt, woher nicht nur bei dieser Gillette-Sache, sondern ganz allgemein der Wunsch von Firmen kommt, nicht nur schnöde ein Produkt zu bewerben, sondern es gegebenenfalls auch politisch aufzuladen.
Es gibt eine ganze Menge aktuelle Studien. Junge, insbesondere jüngere Zielgruppen kaufen lieber von Marken, die eine Haltung zeigen, mit der sie sich eben auch selbst identifizieren können. Das ist auch ein bisschen nachvollziehbar. Ich meine, wir kennen ja vor allen Dingen aus Deutschland dieses Wertegesellschaft und Vorbilder. Und das waren über lange Zeit unsere Sportler. Das waren Politiker, das waren Menschen aus der Wirtschaft. Aber halten eben nicht mehr so unbedingt her. Gerade die junge Generation beschäftigt sich, wie wir ja auch im Moment auf der Straße sehen, viel mit Themen wie Umwelt und mit Werten. Wenn man in die USA schaut, dann hat man schon fast das Gefühl, es gibt eine gewisse Pflicht für Marken, sich zu positionieren zu Politik, die dort gemacht wird. Wenn man jetzt vor der Europawahl mal in sein Instagram-Feed geschaut hat, sieht man auch viele Marken, die zwar sehr vorsichtig, aber doch zumindest sagen, hey, geht doch mal zur Wahl. Mhm. Und ich denke, mit Nike letztes Jahr, mit ihrer Kampagne mit Colin Kaepernick.
Footballer, der rausgeflogen ist aus seiner Mannschaft, weil er sich sozusagen anti-Trump positioniert hat.
Ja, ich denke, er hat sich vor allen Dingen mal zum Thema Rassismus positioniert.
Genau.
Und das war dann eben auch anti-Trump, das ist sicher richtig so. Aber zumindest wurde da der Beweis angetreten, dass es für den Konsumenten dann auch was anderes ist, ob ich ein Produkt benutze, ob ich den Schuh anziehe und damit eben auch gleich eine Haltung zeige. Mhm.
Wenn ich jetzt sage, du bist nicht mehr ganz am Anfang deiner Karriere, meine ich das keineswegs despektierlich, sondern das heißt, du beobachtest diese Szene, diese Branche schon eine ganze Weile. Kannst du ungefähr sagen, seit wann dieser Wandel ungefähr, seit wann man den beobachten kann?
Man hat das auch in den 90ern schon gesehen. So eine Marke wie Benetton hat auch in den 90er Jahren schon polarisierend geworben mit einem blutgetränkten T-Shirt von einem Soldat, der in Bosnien gefallen ist. Also man kann jetzt nicht sagen, dass das jetzt neu erfunden wurde. Mhm. Aber es ist natürlich so, dass Marken eine, vor allen Dingen durch die sozialen Algorithmen auch, eine zusätzliche Macht gewonnen haben, sich dort zu zeigen mit ihrer Haltung. Es war also damals für Benetton natürlich deutlich schwieriger, da wirklich eine Diskussion anzustoßen.
Das war aber auch schockierend damals, wenn ich mich richtig erinnere. Das war jetzt nicht so, als wäre das eingebettet in eine große Werbewelt, wo jeder politisch oder gesellschaftlich engagiert war, sondern es stand schon heraus aus dem Rest.
Absolut, ja. So war das damals. Und heute kann man natürlich hinterfragen auch, haben jetzt Marken das Recht, überhaupt sich mit solchen Themen zu beschäftigen? Aber wir sehen auch in relativ aktuellen Umfragen, dass beispielsweise in den USA das Vertrauen in Marken und Unternehmen größer ist als in die Politik. Und ja, natürlich verspricht man sich davon einen Marketingvorteil, aber dennoch denke ich, Marken sind mit der Reichweite, mit dem Einfluss, mit den Möglichkeiten, die sie haben, eine Diskussion anzustoßen, wie wir das ja über die letzten Monate gesehen haben, eigentlich in einer Pflicht, sich diesen Themen anzunehmen.
Hm. Heißt das also umgekehrt auch, wenn sie es nicht tun, läuft der Laden nicht?
Naja, ich glaube, ich würde so weit nicht gehen. Und ich glaube, man muss natürlich auch unterscheiden, ob man jetzt von kleinen, mittelständischen, großen spricht. Aber ich denke schon, dass es in Zukunft noch mehr so sein wird, dass man auch von Marken eine Haltung sehen möchte zu gesellschaftlichen Missständen und wie sich Marken dazu positionieren. Das glaube ich schon. Ja. Und ich meine, das Beispiel Patagonia ist natürlich ein tolles Beispiel. Das ist sehr authentisch und da habe ich natürlich auch der Chef von Patagonia als Zen-Meister und jemand, der Millionen spendet. Das ist natürlich, sagen wir mal, die Leuchtturmmarke, auf die man da schauen kann.
Patrick Benner, Chef der Werbeagentur Artus Interactive, hat uns erklärt, wieso Firmen für die Bewerbung ihrer Produkte zum Teil das Ganze so ein bisschen politisch aufladen. So, liebe Leute, das war der Ab 21 Podcast über das Politische und das gesellschaftlich Relevante in der Werbung. Dominik Schottner sagt danke fürs Hören. Bis bald.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Das Letzte vom Tag. Und das war heute auch noch.
Ende. Komikerlegende Otto Waalkes freut sich, dass er in seiner Heimatstadt demnächst als hüpfendes Ampelmännchen zu sehen ist. Ich bin ganz, ganz stolz, sagte Otto am Mittwoch dem Radiosender Bremen 4. Erst Ehrenbürger von Emden, dann das Bundesverdienstkreuz und jetzt noch eine eigene Ampel. Das ist ja der Höhepunkt meiner Karriere. Der Rat der Stadt Emden hatte am Dienstagabend einstimmig beschlossen, am Museum Otto Hus und am Rathaus 4 Fußgängerampeln mit grün leuchtenden Otto-Symbolen auszustatten. Ein hüpfender Otto soll dort künftig anzeigen, wann die Straße gefahrlos überquert werden kann. Das Symbol hat Otto selbst entworfen. Eigentlich war daran gedacht, dass Ottos berühmte Ottifanten die Emder Fußgängerampeln zieren. Doch das wäre nicht mit der Straßenverkehrsordnung vereinbar gewesen, die stehende oder laufende Männchen vorschreibt. Otto leuchtet deshalb künftig nur bei Grün. Das Rotsignal zeigt ein klassisches Ampelmännchen.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de.